Am kommenden Wochenende sind in Frankreich Regionalwahlen angesagt. Es sind die ersten Wahlen nach den Terroranschlägen in Paris und man denkt sich natürlich, wie wird sich das auswirken? Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo, guten Morgen.
Hallo,
guten Morgen. Bonjour.
Hallo. Ja, bonjour.
Kannst du mal einfach so für Anfänger und blutige Laien bei uns rechtsrheinisch erklären, um was es geht?
Also zunächst bei den Regionalparlamentswahlen geht es darum, die Exekutive in den neuen 13 neu gebildeten Regionen zu wählen. Also zunächst den Regionalrat und der wählt dann die Exekutive. Ich spreche von neu gegründeten Regionen, weil es bislang in Frankreich ja 22 Regionen gab. Also Festland Frankreich plus Korsika. Dazu kamen 4 Überseeregionen. Die sind ja frisch fusioniert worden. Und das trägt natürlich auch ein bisschen zur Verwirrung der Wähler und Wählerinnen bei, insofern als viele noch gar nicht die genauen Konturen der neuen Region kennen. Also zum Beispiel bei manchen Regionen, die aus Zusammenschlüssen bisheriger Regionen entstanden sind, steht der künftige Name noch gar nicht fest, weil es bislang Bandwurmnamen sind, die aus mehreren bisherigen Doppelnamen zusammengesetzt sind, wie zum Beispiel im Fall von Languedoc. Roussillon, Midi-Pyrénées. Also Languedoc-Roussillon war ein Doppelname und Midi-Pyrénées war ein Doppelname. Das heißt, die zusammengesetzten Namen ergeben unaussprechbare Bandwurm-Ungetüme. Ähnlich bei euch geografisch in der Nähe in Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Das sind 3 Regionen, von denen einen Doppelnamen trug. Und sie sind noch nicht mal in der Reihenfolge aufgezählt. In der Reihenfolge wäre zum Beispiel von Ost nach West Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Da hatten aber Elsässer Lokalpolitiker eingewandt, dass die Abkürzung mit ALCH als Arschloch ausgesprochen würde, was in Elsass auch allgemein verstanden wurde. Mhm. Deswegen hat man sozusagen umgekehrt aufgeträumt und ist sozusagen mit dem großen Strom vom Osten im Elsass nach Champagne-Ardennes am weitesten Westen gegangen und dann nach Lothringen-Lorraine zurückgekehrt. Also insofern ist nicht ganz klar, wie sich das auf die Wähler und Wählerinnen auswirkt. Viele dieser künftigen Regionen werden auch noch umbenannt werden. Zum Beispiel die von mir genannte Südregion, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, dürfte wahrscheinlich in Occitanien umbenannt werden. Also Occitanie war ja früher eine eigenständige...
Mittelalterlicher Begriff, ja.
Ganz genau. Die andere Frage ist natürlich, wie politisch die Lage sich vor diesen Regionalparlamentswahlen darstellt. Du hast schon die zeitliche Verbindung mit den Attentaten angesprochen. Also dieses Wochenende findet ja der erste Wahlgang statt und die Stichwahl, sofern erforderlich, aber sie wird in den meisten Regionen erforderlich sein. Die Stichwahl zwischen den Listen, die im ersten Wahlgang am besten abgeschnitten haben, wenn keine die absolute Mehrheit erreicht, aber das dürfte kaum irgendwo der Fall sein, die findet am 13. Dezember statt, also dann genau einen Monat nach den mörderischen Pariser Attentaten. Die fanden ja am 13. November statt und jetzt die erste Runde der Regionalparlamentswahl am 6. Dezember, der zweite Durchgang aber am 13. Dezember. Theoretisch, oder nicht nur theoretisch, sondern logisch betrachtet, gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungen, deswegen, weil die Regionalparlamente für Polizeipolitik, für innere Sicherheit zum Beispiel gar nicht zuständig sind. Auch die Regionalregierungen nicht. Die Regionen in Frankreich haben im Gegensatz zu deutschen Bundesländern keine Gesetzgebungsbefugnis. Das heißt, es gibt auch keine Landespolizeigesetze.
Warum gibt es dann überhaupt?
Worum geht es überhaupt? Die Regionen sind zuständig für Transporte, also für Bahn, für öffentliche Transportmittel. Die Regionen sind zuständig für einen Teil der Bildungspolitik, nicht für die Lehrprogramme, die Unterrichtsprogramme in staatlichen Schulen, die sind zentral, aber zum Beispiel für einen Teil des Personals an Schulen und für Bau und Unterhaltung von manchen Schulen, je nach Schultyp. Die Regionen sind zuständig zum Teil für Umweltpolitik. Die Regionen sind zuständig, also neben Teilen der Schulpolitik für Berufsfortbildung und für Wirtschaftsförderung. Das sind die hauptsächlichen Zuständigkeitsfelder der Regionen. Jetzt ist es allerdings so, dass natürlich ideologisch die Attentate ihren Schatten auf diese Regionalparlamentswahlen werfen. Wenn wir zum Beispiel in die Ile-de-France gucken, also die Großstadt, die Großraumregion rund um Paris, die Hauptstadtregion, Großregion Paris, so ergibt dort eine Umfrage der Sonntagszeitung JDD, also das Journal du Dimanche, dass 52% den Terrorismus für das wichtigste Thema bei den Regionalparlamentswahlen halten. Wie gesagt, Terrorismusbekämpfung gehört gar nicht zu den Aufgaben der Regionalparlamente. Wobei man dazu sagen muss, Terrorismus hat jetzt in den Umfragen die innere Sicherheit abgelöst. Also innere Sicherheit wurde davor abgefragt und das war schon vor den Anschlägen das Thema, das von 41% als das Wichtigste genannt wurde. Also deutlich vor Umweltschutz, es wird von 17% genannt, vor, und dafür ist die Region zum Teil zuständig, vor Wohnungsbau und auch dafür sind die Regionen teilweise zuständig, die Wohnungspolitik wird von 14% genannt. Das ist irrational. Insofern als Wohnungspolitik, Wohnungsbau, Wohnungsnot tatsächlich ein drängendes Thema ist, gerade im Großraum Paris und als die Region dort tatsächlich teilweise zuständig ist.
Wird jetzt der Front National die Früchte der Arbeit des Islamischen Staates einfahren?
Das wird natürlich befürchtet. Das wird sich auch teilweise bewahrheiten, wobei es keinen monokausalen Zusammenhang gibt. Also es wird befürchtet, dass diese Regionalparlamentswahl einen neuen, verstärkten Durchbruch auf institutioneller Ebene für die extreme Rechte, also für den Front National, mit sich bringen. Also die Übernahme von Regionalregierungen, die für möglich gehalten wird, die sogar für wahrscheinlich gehalten wird, in zwei Fällen, würde natürlich tatsächlich einen verstärkten Fortschritt für den Front National bedeuten, der jetzt auch institutionelle Glaubwürdigkeit für sich in Anspruch nehmen könnte. Das Anwachsen des Front National datiert nicht von den Attentaten. Also auch im Hinblick auf die Umfragen zu den Regionalparlamentswahlen fand dieses Anwachsen schon vor den Attentaten vom 13. November statt. Also zum Beispiel Marine Le Pen lag in Umfragen für Nordostfrankreich, die Region Nord-Pas-de-Calais-Picardie, also auch der Zusammenschluss zweier bisheriger Regionen, mit insgesamt 6 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen. Also für diese Nordostregion Nord-Pas-de-Calais-Picardie lag Marine Le Pen vor den Attentaten bei 40% in Umfragen. 39-40% im ersten Wahlgang als Prognose. Jetzt liegt sie bei 42%. Also sie hat 2% zugelegt. Die Dynamik ist tatsächlich eine aufsteigende. Und das wird auch unentschlossene Wähler und Wählerinnen oder Wechselwählerinnen mitnehmen. Das ist zu befürchten. Vor allem die Umfragen sagen ihr auch voraus, dass sie im zweiten Wahlgang, egal was die Konstellation ist, gewinnen könnte. Die Konstellation kann ja eine Dreierkonstellation sein, dergestalt, dass die drei großen politischen Blöcke ihre Listen aufrechterhalten in der Stichwahl, also Front National, Neofaschisten, konservative Rechte und Sozialdemokratie plus Verbündete. In dem Fall würde der Front National an der Spitze liegen und im zweiten Wahlgang genügt die relative Mehrheit, wenn es drei oder mehr Listen sind. Falls die Sozialdemokratie, was sich als Möglichkeit andeutet, ihre Liste zurückzieht zugunsten der Konservativen, um zu sagen, Hauptsache man bildet einen Damm gegen den Front National, dann würde zumindest in Nordostfrankreich auch im sogenannten Duell, also in einer Konstellation mit nur zwei Listen in der Stichwahl, Marine Le Pen gewinnen und zwar mit 52-48% gegen ihren konservativen Herausforderer Xavier Bertrand, der unter Altpräsident Nicolas Sarkozy Arbeits- und Sozialminister gewesen war. Das heißt, das sind keine guten Aussichten, die real bestehenden Aussichten sind durch die Attentate noch befördert worden. Aber wie gesagt, das begann schon vorher. Das begann schon vorher vor dem Hintergrund des ganzen Schlamassels der Regierungspolitik, der allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen Lage und der Bilanz, die die Menschen aus der Regierungspolitik und dem Regierungswechsel zugunsten der Sozialdemokratie von 2012 ziehen. Und der Perspektivlosigkeit, weil auch Gewerkschaften und soziale Bewegungen im Moment nicht als glaubwürdige Akteure erscheinen, die es schaffen könnten, sozusagen den Karren aus dem Dreck zu ziehen, etwa durch soziale Kämpfe und Veränderungen, die dadurch beeinflusst würden. Es gibt also sozusagen ein allgemeines, eher von Morosität, von Griesgrämigkeit und Perspektivlosigkeit geprägtes Klima, das mit einer gewissen Entpolitisierung einhergeht, weil viele Leute sagen, wir vertrauen sowieso niemandem mehr, wir glauben keinem politischen Akteur mehr, weil wir hatten die Rechte an der Macht, die konservativ-liberale, wirtschaftsliberale Rechte mit Nicolas Sarkozy, wir hatten die Linke oder was sich so nennt an der Macht und was hat's gebracht? In allen Fällen nur Scheiße, wenn du mir den Ausdruck durchgehen lässt. Und dann probieren wir halt mal das, was wir noch nicht an der Macht hatten. Das ist das allgemeine Klima. Ich zitiere mal einen Artikel aus der Pariser Abendzeitung Le Monde vom 7. November, also erschienen zu Anfang der Woche, an deren Ende die Attentate lagen. Also der Artikel ist jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung, sondern die liberale Pariser Zeitung hat politische Akteure aus dem Establishment interviewt, also konservative Politiker, Berufspolitiker, auch sozialdemokratische, aber in dem Artikel werden überwiegend konservative und liberale Berufspolitiker zitiert und die erklären, warum nach ihren Beobachtungen, also sie sind selbst Wahlkämpfer, dieser Wahlkampf besonders schwierig ist. Die Überschrift des Artikels lautet, die vergiftete Wahlkampagne. das Ganze ist also insofern nur beschränkt glaubwürdig, weil es aus Sicht des politischen Establishments geschildert ist. Es zeichnet sich aber doch zwischen den Zeilen ein Klima ab, das man nur als ungut bezeichnen kann und auch nicht nur als ungut für konservative Berufspolitiker. Einer zum Beispiel von denen sagt, der in dem Artikel interviewt wird, wir haben jetzt ein Klima, wo jede Unzufriedenheit sich so ausdrückt, dass die Leute sagen, dann wähle ich eben Front National. Ich bin vom Radar auf der Straße geblitzt worden, dann wähle ich eben Front National. Meine Frau betrügt mich, deswegen wähle ich jetzt Front National. Meiner Firma geht es nicht gut, deswegen wähle ich jetzt Front National. Also das ist sozusagen, wenn du mir diesen Ausdruck auch noch durchgehen lässt, so ein entpolitisiertes, ihr kotzt mich alle an, Votum. Und das war schon die Stimmungslage vor den Attentaten. Die Attentate haben das nur noch verstärkt. Also die haben das verstärkt insofern, als der Front National jetzt als die Partei der Angst vor den anderen, der Angst vor den Bedrohungen aus der ganzen großen weiten Welt, nochmal zusätzlich Rückenwind erhält.
Die Suche nach irgendwie dieser starken, identifizierenden Kraft, so Führer oder sowas. Ich meine, der Präsident Hollande macht ja auch so ein bisschen auf, jedenfalls institutionell, auf jetzt den starken Mann und wir machen Krieg und so.
Mehr als nur ein bisschen, vor allem innenpolitisch, außenpolitisch ist es ja auch sehr umstritten, die Frage, was die Bombardierung gegen den sogenannten Islamischen Staat in Syrien jetzt bringen. Also ich habe nichts dagegen, wenn diese dschihadistischen Mörder auf die Mütze bekommen, also besonders die vom IS, aber es ist ja doch sehr umstritten, was es bringt, insofern als der IS nur ein mörderischer Akteur in Syrien ist und der größte Mörder in Syrien ist das Regime. Was aber stattfindet, ist, dass Frankreich, das ja staatsoffiziell immer noch die Ablehnung des Assad-Regimes bekundet und dessen Sturz gefordert hat, de facto
nicht. Assad auch vor den Menschenrechtsgerichtshof bringen wollte.
Ganz genau.
Das war eine französische Initiative, keine deutsche. Die
Annäherung an dieses Regime, was ja auch Deutschland vollzieht. Ursula von der Leyen hat ja auch gesagt, die Bundeswehr könnte eventuell mit den syrischen Regimestreitkräften zusammen gegen den IS kämpfen. Also was da stattfindet, ist ein allgemeiner Schulterschluss, wo auch mit dem Regime wieder die Reihen geschlossen werden, mit der Begründung, Hauptsache es geht gegen den IS. Also international ist das sehr umstritten, was es bringt. Aber ich glaube, was François Hollande Rückenwind einbringt, also tatsächlich auch Unterstützung von Teilen der öffentlichen Meinung einbringt, wo er eben die Partei der Angst anspricht und versucht zu beruhigen, das ist das innenpolitische Auftreten. Er hat ja den Notstand verhängt, der seit dem 14. November, also dem Samstag, den Tag nach den Attentaten, um Mitternacht in Kraft ist. Und da wird auch kräftig benutzt, um zum Beispiel außerhalb jeder richterlichen Kontrolle Hausdurchsuchungen vorzunehmen und Leute unter Hausarrest zu stellen. Da gibt es inzwischen auch sehr umstrittene Fälle, weil es eben beileibe nicht nur Dschihadisten trifft, für die es offiziell vorgesehen ist.
Ja, wie mit so Sachen immer.
Bitte was?
Wie mit solchen Notstandsverordnungen und sowas ja eigentlich immer.
Wie eigentlich immer, weil die Regierungen natürlich davon profitieren, um zu sagen, da können wir doch gerade noch ein paar Rechnungen mit begleicht. Es gab jetzt über 2000 Fälle von Hausdurchsuchungen außerhalb richterlicher Kontrolle. Das traf manchmal dschihadistische Strukturen. In der Mehrzahl traf es nicht dschihadistische, islamistische Strukturen, wobei man eben Ideologie nicht mit Strafrecht und Hausdurchsuchungen bekämpft, sondern politisch bekämpft. Also zum Beispiel, es ging um Vereinigungen, die den Strukturen der Muslimbrüder nahestehen, die jetzt keinen Terrorismus betreiben, in Frankreich jedenfalls nicht. Und mehrheitlich auch in Ägypten nicht, weil es eine institutionalisierte Partei ist. Neben denen gibt es noch dschihadistische Strukturen, aber die Muslimbrüder sind jetzt keine überwiegend bewaffnet agierende Bewegung. Und Ideologien drängt man auf dem Wege nicht zurück. Es wurden aber noch andere Rechnungen daneben möglich. Es wurden 24 Umwelt- und Umweltaktivisten unter Berufung auf den Notstand und unter Hausarrest gestellt im Vorfeld der Klimakonferenz COP21, die ja jetzt am Sonntag in einer Pariser Vorstadt in Le Bourget eröffnet worden ist. Es wurden auch andere Rechnungen beglichen, zum Beispiel es gab Porträts von mehreren unter Hausarrest gestellten Personen in Libération, in der sozialdemokratischen oder linksliberalen Tageszeitung am vergangenen Wochenende. Manche der Porträtierten scheinen Dschihadisten zu sein. Also einer sagt, die Polizei wirft mir vor, dass ich viele Leute kenne, die jetzt nach Syrien gegangen sind als Kommandanten. Aber ich bin harmlos, ich habe nur einen Bart und deswegen wirft man mir vor. Gut, da kann man sich fragen, erzählt er der Zeitung alles? Aber in anderen Fällen ist es relativ klar, also was weiß ich, Leute, die von der Tageszeitung Libération besucht werden, bei denen die mit nicht muslimischen, also zum Beispiel christlichen Partnerinnen zusammenleben, in deren Häusern Alkohol ausgeschenkt wird und wo zum Beispiel dann der junge Mann erzählt, dass die Polizei ihm gesagt hat, du hast im Juni ein Problem wegen Beamtenbeleidigung gehabt, wegen Beleidigung eines Kollegen, eines Polizisten. Du bist freigesprochen worden, also du hast nur eine Verwarnung bekommen vom Richter, aber wenn du uns damals nicht dumm gekommen wärst, wärst du uns damals nicht blöd gekommen, dann hättest du jetzt nicht diesen Ärger. Also sozusagen eine Unterhausarreststellung, die ja bedeutet, dass der Mensch nicht arbeiten kann, weil er viermal am Tag zu vorgeschriebenen Stunden bei seiner Polizeiwache vorbeitanzen und dort unterschreiben muss. Und er wohnt auch nicht in derselben Stadt, wo die Polizeiwache liegt, sondern er muss in der Nachbarstadt unterschreiben. Das heißt, da werden alle möglichen Rechnungen beglichen. Also François Hollande plant ja auch eine starke Ausdehnung des bisher vorhandenen Notstandsarsenals. Die Notstandsgesetzgebung beruht ja auf einem Gesetz aus dem Algerienkrieg vom 3. April 1955. Die sieht aber eine maximale Länge für den Notstand von 3 Monaten vor. Und François Hollande hatte ursprünglich nach den Attentaten angekündigt, dass er sogar eine Überarbeitung wünscht, dergestalt, dass die zeitliche Beschränkung ganz aufgehoben wird. Jetzt liegt seit gestern eine Vorlage vor. Also das Präsidialamt hat eine Vorlage ausarbeiten lassen, zusammen mit Parlamentariern wahrscheinlich, die dafür sorgen soll, dass der Notstand künftig in die Verfassung aufgenommen wird. Bisher war er in einfachem Gesetz festgeschrieben, aber nicht in der Verfassung. Der Notstand soll jetzt in die Verfassung aufgenommen werden. Und was konkret in der Vorlage drinsteht, ist nicht eine zeitlose, also völlig unbefristete Verhängung des Notstands, aber von bisher 3 Monaten soll er stattdessen künftig für 6 Monate verhängt werden können. Und er soll dann auch danach nur noch, wenn die Regierung ihn außer Kraft setzt oder wenn die 6 Monate auslaufen, nur schrittweise, phasenweise außer Kraft treten. Also dann nicht auf einmal außer Kraft treten. Das heißt, dass die Regierung plant schon eine starke Ausdehnung des bisher vorhandenen Arsenals. Das Arsenal wird auch eingesetzt, außer bei Pressezensur, die durch das Gesetz von 1955 auch ermöglicht wurde. Also das wird bisher nicht durchgeführt. Aber auf den anderen Gebieten, Hausdurchsuchung außerhalb richterlicher Kontrolle, Verhängung von Hausarrest, Demonstrationsverbote, wird das Arsenal eingesetzt. Die Demonstrationsverbote sind jetzt gerade gelockert worden. Die galten bis zum Montag dieser Woche vollständig. Das heißt, Demonstrationen unter freiem Himmel waren verboten, was ja auch am Sonntag zu besichtigen war, angesichts der Versuche, rund um die Klimakonferenz zu demonstrieren. Also eine Menschenkette, die sich nicht fortbewegte, wurde toleriert. Aber alle Versuche, in Paris zu demonstrieren, wurden unterbunden. Es gab 340 Festnahmen in Paris und 370 Fälle von polizeilicher Ingewahrsamnahme von der Demonstration, die hätte friedlich verlaufen können, weil es ein eher konsensträchtiges Thema ist. Und